embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Wie oft betest du pro Tag, Patrick?
Ich hätte diese Frage vor vielleicht 20 Jahren ein bisschen besser beantworten können, als ich noch genauer wusste, was das Gebet ist. Da habe ich jeden Abend gebetet, und zwar, das ist so ursprünglich aus der Kindheit. Wir haben Ich gehören es glücklich zusammen gesungen, und das war dann so die Form von Gebet. Und irgendwann habe ich dann einfach für, dass es allen gut geht, und mich bedankt für die guten Dinge vom Tag. Und das habe ich so ziemlich regelmäßig auch in meinem Teenageralter noch praktiziert. Ich bin dann auch in einem Kampfunterricht, als wir da gefragt wurden, wer betet, und ich dann der Einzige war, der irgendwie die Hand hochgehalten hat, habe ich gedacht, ach komm, ist nicht so verbreitet, wie ich gedacht habe. Und ich war ja nie so irgendwie ein mega fundamentaler Christ, der da irgendwie sich so, aber irgendwie beten hat für mich irgendwie immer dazugehört, und das ist auch jetzt noch ein Teil meines Lebens, aber wie gesagt, es ist nicht mehr, für mich nicht mehr so klar, wann bete ich und wann bete ich nicht. Mhm. Und ich finde es spannend, wenn wir in dieser Folge ein bisschen abtasten, was denn alles ein Gebet sein kann.
Genau, das habe ich mich auch gefragt, als du das Thema vorgeschlagen hast für diese Folge Beten, habe ich mir so überlegt, was ist denn überhaupt? Wie sieht denn Beten überhaupt aus? Und mache ich das nicht? Hast du eine Definition gefunden für dich dafür, was für dich Beten heißt oder ist?
Ja, also eben so diese Kinder-Teenager-Zeit, da war es ganz klar, dass Beten und Bitten ganz nahe beieinander ist. Also das Gebet und das Gebitt, das war so für mich dasselbe. Eben man bittet, dass es allen gut geht. Man bedankt sich vielleicht noch so, dass das war für mich Beten. Das ist es ja auch für sehr viele Leute. Also es ist etwas, das mit Sprache funktioniert. Es ist etwas, das mit einer häufig speziellen Körperhaltung funktioniert. Also irgendwie die Hände in Gebetshaltung oder kniend oder sitzend oder an einem bestimmten Ort. Und das ist so das, was ich finde, das deckt nur einen Teil ab. Und ich denke auch, dieser Teil hat auch durchaus seine Schwierigkeiten. Also vielleicht, bevor wir den Begriff noch so ein bisschen weitermachen, was ich sehr schwierig daran finde, ist die Beeinflussung des Göttlichen. Also ist es so, dass ich einfach, je stärker ich bete, im Weltenlauf etwas verändern kann. Mhm. Und wenn das so ist, was ja zum Beispiel gerade im Krankheitsfall enorm wichtig ist, was ist denn das für eine Gottheit? Was ist das für ein Gott, der oder die sich da beeinflussen lässt und sich auch irgendwie umdrehen lässt oder manipulieren lässt? Also ist das dann so, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, dieses Göttliche dann in die eine oder andere Richtung zu ziehen? Ja, das bringt dann sehr viele Folgeprobleme, weil was ist, wenn es einmal nicht gelingt, wenn eine Krankheit nicht weggeht, trotz meinem vielen Beten?
Was ja die Erfahrung ist von ganz vielen Menschen, oder?
Was 90% oder mehr so erleben. Und dann kann es ja nur sein, entweder du hast zu wenig oder nicht gut genug gebetet, was ja dann enorm schwierig ist. Oder, das ist hat auch so ein bisschen etwas Zynisches, man bekommt nicht immer, was man will, aber das, was man braucht.
Gott.
Und das ist dann, obwohl es ein schöner Rolling Stone-Song ist, ist es doch eine sehr, sehr, finde ich, sehr schwierige, einen sehr schwierigen Umgang mit dem Gebet. Ja, und ich habe mich dann, also dort, wo ich jetzt so im Moment stehe, was mich sehr viel mehr anspricht im Moment, ist das Beten weniger mit Sprechen zu tun hat und mehr mit Hören. Also es gibt ein ganz schönes Zitat von Kierkegaard, bei dem er sagt, dass er als sein Gebet immer innerlicher oder inniger wurde, er von einem Sprechenden zu einem hörenden Beter wurde. Und er sagt, es geht nicht darum, dass wir uns selbst zuhören beim Beten, sondern dass wir darauf hören, was das Göttliche ist oder von uns will. Mhm. Ich finde diesen Teil sehr, sehr schön, eben dass da Stille eine wichtige Rolle spielt. Und das Zweite, was mich auch jetzt im Zusammenhang mit dem Körper sehr anspricht, ist so die Frage vom dem Heiligen in uns Raum geben, so das Bild vom inneren Tempel, den irgendwie zu reinigen oder zu öffnen. Das war so ein bisschen das Bild von Zwingli. Er hat so das eigentlich gepflegt, dass er gesagt hat, die Andacht ist eigentlich etwas, um sich selber zu bereiten oder zu reinigen ein wenig für das Göttliche. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Und das andere ist, sich selbst als ganzen Körper in diesen Raum des Heiligen zu begeben. Und also nicht so zu tun, wie wenn das Heilige nicht da wäre, sondern sich wie dem bewusst zu werden.
Also das heißt, wir sprechen jetzt heute nicht darüber, wie wir quasi die Welt wieder gesund beten können in der aktuellen Situation, so à la bitte mach, wie ich das auch als Kind und auch relativ lange so dachte, das sei beten, mach doch bitte, sondern eher eine freiere Form des Gebets oder eine weniger, was ist das, ein Weglösen von etwas Bestimmtes erreichen wollen, oder? Weil das andere ist ja immer noch so, was heißt immer noch, das andere ist so ein, ich als Person will etwas und trage diesen meinen Willen vor Gott und will gleichzeitig, dass Gott auf mich hört.
Also es ist wie beides. Ich denke, das andere, dieses Bitten um etwas oder Gott daran erinnern, dass sie oder er uns doch etwas zugesagt hat oder auch so dieses Klagen und vor das Göttliche bringen und so weiter. Ich finde, das hat, also ich würde niemandem das absprechen, weil ich denke, es gibt Lebenssituationen, in denen das so wichtig ist, dass ich denke gerade an Beerdigungen oder ich denke an auch ja, Lebenskrisen, in denen es einfach irgendwo ein Gesicht braucht, das man anspricht. Aber ich denke, die Reduktion auf dieses Gott ist nur ein Gesicht oder ist nur ein Gegenüber, es ist zu wenig. Und ich denke, wenn man das ausweitet, dann geht es genau eben nicht darum, den eigenen Willen durchzusetzen. Ich habe auch eine schöne Definition gelesen oder eine Umschreibung des Gebetes, dass man, also die beginnt mit dem Gedanken von nicht was ich will, sondern was du willst. Also so, dass ich gebe so quasi das Ganze in deine Hände und so auch ein wenig das davon zu lösen, dass ich meinen Willen durchsetze, sondern eher, dass ich mit dem Willen des großen Ganzen in einen Gleichklang komme. Ja.
Dein Wille geschehe.
Genau.
Da in den Sinn.
Genau. Und, und diese Form des Betens, die hat, die macht eigentlich eher etwas mit dem oder der Betenden und nicht so sehr mit dem Göttlichen.
Ja, so ein Einsehen von mein persönlicher Wille ist sehr klein irgendwie und letztlich auch machtlos.
Oder einfach das Ganze, was wir als Menschen halt auch sind. Also wir sind irgendwie, wir machen Fehler, wir sehen Dinge vielleicht auf den ersten Blick anders, als sie dann sind. Wir lassen uns leiten von Impulsen, die wir in einem zweiten Schritt vielleicht denken, okay, es war vielleicht nicht so gut. Also diese auch Fehlerhaftigkeit des Menschen irgendwie einzusehen und nicht zu sagen, ich weiß, was richtig wäre und ich drücke das jetzt irgendwie Gott aufs Auge, sondern ich lass mit mir etwas machen, um dann so in der Welt zu wirken. Das ist vielleicht ein anderer Zugang oder eine Erweiterung dieses Gebets.
Ist das auch die Motivation für dich, jetzt über dieses Thema zu sprechen? Dieses, ich lasse mich dann leiten in meinen Handlungen in der Welt, oder?
Ja, was mich sehr interessiert an diesem Thema, ist auch so ein bisschen auszuloten, bis wohin ist es dann Gebet und wie viel hat es auch mit dem Körper zu tun. Und ich würde, also was mich sehr interessiert ist, wenn du eine Yoga-Stunde anleitest, eine Meditation, eine Stille, fühlt sich das an wie ein Gebet? Würdest du das als ein Gebet bezeichnen? Oder fehlt etwas, damit du es ein Gebet nennen würdest?
Nein, ich finde, das ist ganz klar Gebet. Und zwar egal, ob es ist Sitzen mit anderen Menschen oder Bewegen. Mhm. Also ich finde auch, Bewegen ist für mich ein Ausdruck von, oder ist für mich eine Art Gebet. Mhm. Und das können Yoga-Bewegungen sein, aber es kann auch einfach gehen oder rennen oder spielen oder was weiß ich sein. Ich weiß nicht, weil was ist Gebet? Für mich, ich glaube, für mich ist es sowas wie, und du hast es vorhin gesagt, mit dem Körper in Resonanz bringen mit dem Göttlichen. Oder irgend so eine Formulierung hattest du. So dieses, eine Weite über den Körper spüren, über die dann sowas wie das Heilige oder das Göttliche erfahrbar wird. Und so kann auch eine Art Austausch geschehen, nicht von ich als separate Person und Gott, aber aber wie sich selbst als Kontinuum vielleicht von diesem Heiligen, von diesem göttlichen Wissen, nicht, das funktioniert nur in die eine Richtung, nämlich von Gott her, nicht vom Menschen her zurück, weil das wäre ja dann wieder schwierig, dann wäre ja wieder irgendwas von Ego, von Selbst involviert, das sich Gott aneignen möchte. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Nein, sorry. Nein. Ich finde, also, was für mich sehr anklingt, oder was ich vielleicht höre ich da einfach etwas, das jetzt ich in meinem Kopf höre, aber also wenn Gebet ein sich ausrichten auf das Göttliche ist und man sich dann zum Beispiel, und wenn wir uns fragen, ja, was könnte dann das Göttliche sein? Und das Göttliche zum Beispiel etwas mit Lebendigkeit zu tun hat oder mit Liebe. Und wir uns dann als Körper auf diese Lebendigkeit ausrichten, indem wir in uns diese Lebendigkeit spüren und so quasi diesen inneren Lebensfunken in uns spüren und in einer Übung, in einer Bewegung, im Sitzen bei dieser Energie, Lebensenergie bleiben. Ich denke, dann hat es für mich sehr viel, also dann hat es für mich die Qualität eines Gebets, also so quasi wie präsent bleiben in der eigenen Lebendigkeit. Es gibt im Neuen Testament diesen Aufruf zum Gebet ohne Unterlass. Als ich das erste Mal gehört habe, so mit dieser Schablone des gesprochenen Gebets, habe ich gedacht, das ist dann irgendwie ein dauerndes Gemurmel oder das ist so ein der Rosenkranz oder so, dass unser Vater, das dann immer wiederholt wird. Da habe ich gedacht, ja, wie macht man das, wenn man schläft? Darf man dann nicht mehr schlafen? Also was ist denn da so die Idee? Und ich denke, je länger das dieses Beten ohne Unterlass vielleicht auch meint, eben in dieser Verbindung zu bleiben mit dem, was wir als etwas Göttliches erleben. Und wir gehen auf Ostern zu und dort ist ja das Göttliche eigentlich das pure Leben. Das Leben, das irgendwie stärker ist als der Tod und so weiter und so fort. Also ja, das könnte so eine Brücke sein, ohne Unterlass zu beten, indem man einfach in dieser Lebendigkeit irgendwie drin bleibt.
Da sind zwei Dinge, die mir in den Sinn kommen. Das eine ist, um diese Lebendigkeit in dir drin zu wahrzunehmen, brauchst du eben etwas von diesem Platz. Du kannst nicht gefangen sein in deinem ich muss, ich sollte und dann muss ich noch dieses und jenes und oh mein Gott, was passiert morgen? Und dann das Leben spüren, sondern du brauchst einen gewissen Platz in dir, um überhaupt dorthin zu kommen. Und ja, für uns, für mich, für uns beide ist das immer wieder das Empfinden im Körper und so rein zu gehen in diese Weite und dann auch die Lebendigkeit, Liebe, Stille wahrzunehmen. Und das andere, glaube ich, schon auch ist, es gibt so viele verschiedene Ausdrucksformen von Gebet. Mhm. Und für manche Menschen ist das vielleicht so, wie wir das jetzt beschreiben, aber das gesprochene Gebet ist deswegen nicht weniger wert, oder?
Also überhaupt nicht, überhaupt nicht.
So wie wir alle eine Persönlichkeit haben, haben wir auch alle eine Art von Gebet, die uns zusagt, oder eine Art von vielleicht Religion oder Spiritualität oder wie man dem auch immer sagen will, die für uns je stimmt.
Genau, und ich denke, es hat auch etwas Arrogantes, zu behaupten, dass nur die eine Art des Gebetes sinnvoll ist oder Sinn macht. Also ich denke zum Beispiel, es ist ja so ähnlich wie mit dem Göttlichen, die einen, die sagen, es ist nur ein Angesicht. Gott ist personal, ist nur so. Mhm. Und ich finde, das ist genauso zu wenig, wie wenn man sagt, das Göttliche ist nur Energie, ist nur Zelle, ist nur Leben, was auch immer. Weil ich denke, wir können dem Göttlichen nicht vorschreiben, in welcher Form es sich uns offenbart und zeigt. Und es kann sein, dass es eben wie zum Beispiel in der christlichen Tradition sehr ein starkes Gesicht hat. Und es gibt aber andere Traditionen, die es ganz anders wahrnehmen. Und ja, wer sind wir zu sagen, das Göttliche ist nur so oder ist nur so? Und ich denke, das ist ganz ähnlich, für mich ganz ähnlich beim Gebet, dass ich denke, ja, wie gesagt, in gewissen Lebenssituationen oder auch gewisse eigene Formen, die man eingeübt hat, die sind dann so oder anders. Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was du gesagt hast mit diesem Platz und dem Raum. Es gibt in der orthodoxen Tradition ich finde, sehr schöne Gebet, also die Tradition des Hesychasmus. Das heißt eigentlich nicht mehr als eine Tradition der inneren Stille oder inneren Ruhe. Mhm. Und bei uns wurde das dann so bekannt über das Herzensgebet. Mhm, und das ist ja ganz nahe an Formen des Mantra-Gebets. Also es geht eigentlich darum ist es mir in den Sinn gekommen mit dem Platz. Eigentlich, das Bild ist so, wir haben so viele Emotionen und Gedanken, die uns jederzeit irgendwie in die eine oder andere Richtung ziehen oder die wir verwechseln mit unserem Ich, mit unserer Seele und so weiter, dass diese uralten Mönche drauf gekommen sind, dass man ja eigentlich diese Gedanken auch wegfegen könnte. Und zwar indem, dass man immer wieder ein gewisses Wort wiederholt und solange man an diesem Wort bleibt, am besten natürlich dann in christlicher Tradition aus der Bibel oder das Wort Jesus Christus oder Kyrie Eleison, und dass man da so quasi wie alle Gedanken, immer wenn sie kommen, wieder wegputzt und sich dann irgendwann ein Raum aufmacht oder eine innere Ruhe ausbreitet. Und in dieser inneren Ruhe, das ist dann das schöne Bild, ist es wie bei einem See, der plötzlich glatt wird, spiegelt sich dann das Göttliche. Es gibt dieses Bild gibt es ja auch in der Tradition des Zen zum Beispiel, dass wenn das Innere ruhig wird oder der See flach wird, dass sich dann plötzlich dieser Mond irgendwie spiegeln kann. Und das, denke ich, ist noch einmal ein ganz anderer Zugang, mit Worten zu beten, dass man eigentlich immer wieder das Wort anstelle der Gedanken setzt, um dann irgendwann still zu werden.
Das gibt es ja auch im Hinduismus, dieses eine Art wahrscheinlich von diesem Herzensgebet, dass du ein Mantra hast und dann je nachdem, welche Gottheit deine Hauptgottheit ist, ist es ein anderes Mantra. Also wenn du ein Shivaid bist, ein Anhänger Shivas, dann ist es ein anderes Mantra als keine Ahnung, Ganesh oder so.
Ja.
Und ich weiß, leider kann ich diese Mantra nicht auswendig, aber das betest du dann quasi ohne Unterlass und es wird so automatisch, dass du das gar nicht mehr bewusst machen musst. Und ich glaube, das ist auch ähnlich, das hält wie so den Raum offen und frei von, oder es ist zumindest die Idee, frei von diesen Gedanken und so. Und es gibt auch im Yoga eine Art Meditation, bei der du beim Einatmen, das sollte ich jetzt eigentlich auch wissen, aber ich weiß es leider nicht, beim Einatmen das eine Wort denkst oder sagst und beim Ausatmen das andere. So dass wie das den Platz besetzt, der eigentlich sonst von den Gedanken besetzt würde. Aber, ich meine, die Gedanken, die sind ja trotzdem da.
Ja, es ist, es ist spannend, also das ist ja sehr ähnlich, da scheinen gewisse Menschen auf dieselbe Idee gekommen zu sein, unabhängig voneinander. und es ist, ich praktiziere das nicht so stark, dass ich jetzt da sagen könnte, ja, bei mir war das irgendwie so und so, aber es gibt natürlich Menschen, die das tun, erstens, und zweitens auch sehr viele, die da darüber geschrieben haben. Und eines der ganz bekannten Bücher sind diese Aufzeichnungen eines russischen Pilgers. Und die haben da vor allem im orthodoxen Raum und im russischen Raum eine richtige Renaissance dieses Herzensgebets ausgelöst. Und der sagt oder schreibt dort, dass man zu Beginn, da übt man das, also macht man das ganz bewusst, dass man da eben zum Beispiel beim Einatmen Kyrie eleison, Kyrie eleison. Und dann schaut man sich auf den Nabel, der Bart des Mönchs soll die Brust berühren, heißt es. Das ist auch schön, auch gendermäßig sehr interessant. Und man schaut sich da auf den Bauch und so ist das Wort der Nabelschau entstanden, weil man da nur sich selbst immer auf diesen Nabel schaut. Das war dann natürlich negativ gemeint. Aber eben dann macht man das und macht das und macht das. Und irgendwann einmal geht das so quasi in ein normales Atmen über. Also man muss es immer mit dem Atem verbinden. Und ein Kollege von mir hat mal erzählt, dass er immer auf Skitouren kommt das wieder. Er hat das eine Zeit lang sehr intensiv geübt. Und wenn er auf Skitouren ist und wieder so bewusst atmet, plötzlich ist ihm das wieder da.
So lustig.
Und die Idee wäre dann irgendwann, dass es so zur zweiten Natur wird, dass man das dann eben, man träumt das dann, man betet es ohne Unterlass und es dann die Gedanken wie von selbst so quasi wegdrückt. Und es hat dann natürlich auch noch etwas Magisches, weil dieses spezielle Wort ja auch bei den Mantren auch noch eine eigene Kraft hat. Mhm. Man sagt ja nicht irgendetwas. Mhm. Und mit der Zeit wird man dann eben, man hat diese Ataraxia oder Apatheia, also diese innere Ruhe. Und aus dieser heraus kommt dann diese Gottesbegegnung. Mhm. Und das ist dann aber auch etwas, das kann man dann nicht machen, sondern man bereitet einfach alles vor, ist so quasi so präsent, es halt nur geht. Und dann geschieht diese Vereinigung oder das Sehen des göttlichen Lichts. Mhm. Und spannend finde ich, dass das hat eine sehr lange Tradition begonnen irgendwie in der Wüste, in der ägyptischen Wüste, über den Berg Athos bis nach Griechenland, dann eben in der ganzen Orthodoxie und dann wieder zurück, auch jetzt immer mehr in Europa. Da gibt es im Flüeli Ramft, gab es oder gibt es ein Zentrum, wo das geübt wird. Also es ist so, ja.
Ja, das so, gibt es immer noch.
Gibt es das immer noch? Ja. Das immer noch. Vielleicht noch, um das noch wieder zurückzubinden an das von vorher. Ich denke, da geht es jetzt viel mehr darum, mit dem Gebet sich zu reinigen, um dann bereit zu sein. Und ich glaube, das, was wir vorher gesagt haben, mit dem die Lebendigkeit zu spüren oder in dieser Lebendigkeit zu sein, da ist eine Art alles schon da. Da braucht es nicht noch die Reinigung zuerst, sondern wir sind lebendig, wir nehmen uns als lebendig wahr und das ist dann schon ein Gebet. Mhm.
Ja, mich stört das immer ein bisschen, dieses sich zuerst reinigen müssen, als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Und aber gleichzeitig habe ich ja auch irgendwie vor ein paar Minuten gesagt, ja, man kann nicht einfach vom Dings von ich müsste bla 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 dann das Leben wahrnehmen.
Ja.
Es braucht diesen Raum. Aber trotzdem, wenn dann jemand sagt, man muss sich zuerst putzen oder die Gedanken wegfegen, dann irgendwas stört mich
daran. Ja, aber ich finde das ganz ich finde das ganz ein spannender Punkt, weil es ist wie ein anderes Bild, oder? Beim Reinigen, da ist etwas nicht okay. Da muss etwas weg. Da muss etwas am besten sogar ganz rausgeputzt werden, rausgeschwitzt und rausgeatmet. Und beim Raum geben darf alles da sein. Es muss nur irgendwo ein bisschen sich neu gruppieren oder ein bisschen Platz machen oder so. Und es wird aber nicht, es muss nicht verschwinden, sondern es kann auch heißen, es muss an die Stelle, an die es gehört. Es gehört vielleicht eben, dass der Wunsch nach dem neuesten technischen Gadget gehört vielleicht nicht ins Zentrum, sondern darf auch sein, aber vielleicht nicht in der Mitte des Herzens dauernd, sondern darf auch einmal auf der Seite stehen und etwas anderem Platz machen.
Ist das etwas, was du dann... dem du begegnest.
Nein, ich habe jetzt versucht, so weit wie möglich zu machen, aber bei mir wäre es so alle möglichen Formen von das muss ich doch jetzt kaufen, weil das wäre jetzt doch schon gut. Kann sein, dass es irgendwie gewisse Bücher sind, die ich denke, doch, die eigentlich müsste ich die besitzen, weil wenn ich die nicht habe, dann und so. Oder sehr lange habe ich mich mit dem Wunsch getragen, den Wunsch in mir getragen, einen Beamer zu kaufen, weil ich mir dann gedacht habe, wie ich dann auf diesem Beamer irgendwie an der Wand Fernsehen schaue und dann irgendwann mit den Kindern Kino machen. So, ich habe mir das schon so vorgestellt und habe dann irgendwann gemerkt, also ich habe ihn dann tatsächlich gekauft und habe dann gemerkt, ja, es ist eine schöne Sache. Und wir haben jetzt nicht irgendwie, wir haben keinen Fernseher oder so zu Hause und habe dann wie gedacht, aber jetzt ist super, jetzt. Ja, und dann ist es wie bei all diesen Dingen, sie verlieren sehr schnell an Glanz und so wichtig waren sie dann gar nicht. Und Kino haben wir bis jetzt noch nie gemacht mit den Kindern, aber dann irgendwann schon und so weiter. Aber es ist so wie, diese Wünsche drängen sich ja häufig sehr laut ins Zentrum und müssten nicht unbedingt dort sein oder ja.
Und es ist ja auch extrem witzig, oder, dass sowas wie ich sollte mir vielleicht einen Beamer kaufen, dann so viel Platz einnimmt. Mega. Also ich meine, diese Dinge, die dann sich zeigen, wenn man eigentlich beten möchte, jetzt in unserem Sinn oder wenn man diese Stille eintauchen, sich in diese Stille begeben möchte, das ist ja auch unglaublich witzig. Mhm. Also ich meine...
Was sich da zeigt also, und ja. Und da geht es ja dann genau darum, ich möchte die Welt verändern im Sinne von, ich möchte etwas haben oder etwas ein bisschen anders haben und nicht so stark darum, ich lasse mich verändern oder ich lasse etwas los oder was auch immer. Also es sind so sehr, häufig sind diese Impulse, diese Wünsche ja auch Sehnsüchte nach etwas, das ich... dass ich eine Art brauche, um eine bessere Welt zu schaffen. Und wenn es nur ist, dass es mir ein bisschen wohler ist.
Ja. Und oftmals finde ich, vielleicht siehst du das auch, aber oftmals sind es ja auch so Ablenkungsmanöver. So, um dich wegzubringen von etwas anderem, was vielleicht auch noch dort wäre, was unangenehm ist. Und dann ist es viel einfacher, über Katzensachen nachzudenken, wie ich jetzt meine Katze am besten auf Diät setze. Das ist etwas, was mir dann oft begegnet. und ja, ob ich vielleicht noch irgendwie mehr googeln könnte dazu. Anstatt wirklich an die Stelle zu schauen, wo irgendwas sich festgesetzt hat, von irgendeiner Angst, was weiß ich.
Also ich denke, das eine sind, wie du sagst, diese Ablenkungsmanöver. Ich erlebe es auch manchmal, dass das dann so wie Wunschbilder sind, so und so wäre es dann oder so und so könnte es sein. Das ist vielleicht das, was ich gemeint habe, mit der Welt so zurechtbiegen, dass sie dann irgendwie ein bisschen mehr so ist, wie ich das gerne haben möchte. Ja, und das ist ja genau, das wäre dann genau eigentlich das, wieder dieses, eine Form von Gebet, in dem ich eigentlich das Göttliche beeinflussen möchte, damit es meine Welt so macht, wie ich das gern hätte. Und eben, das ist überhaupt nicht irgendwie gegen Fürbitten im Sinn von, ich möchte, dass es anderen besser geht oder dass das Leid an den Grenzen ist nach wie vor unerträglich. Wieso machst du nichts? Mhm. Finde ich, ist etwas anders als so im Sinn von etwas für mich, könnte ich nicht ein bisschen mehr so und so sein.
Ja.
Ja.
Mhm. Wenn wir jetzt Gebet eher als eine Art Verbindung verstehen zu einer Lebendigkeit, zu Gott, auf welche Art auch immer, ist es dann etwas, was du jetzt bewusst im Tag mehrmals machst oder geschieht das einfach? Sowieso immer?
Nein. Also das wäre dieses Beten ohne Unterlass, das wäre schon schön. Nein, also es ist so, es gibt, glaube ich, zwei Formen, in denen ich das irgendwie versuche zu praktizieren. Also dass ich, für mich ist die Form der Meditation oder des stillen Sitzens ist für mich eine Form des Gebets, weil ich denke, oder für mich ist das so die Zeit, in der ich mich versuche, ganz weit von mir wegzubewegen und gleichzeitig ganz nahe bei mir zu sein. Und zwar in einer Form von irgendwie Verbindung mit dem eigenen Atem, mit dem eigenen ja, Präsentsein. Und dass ich denke, das ist für mich so eine Form des Gebets und eigentlich ein Sitzen, also versuchen zu sitzen diesem Heiligen gegenüber oder im Heiligen drin oder was auch immer. Das ist so das eine. Und das andere ist eigentlich so sehr viel punktueller, dass ich irgendwie im Tag, wenn ich irgendwie daran denke oder wenn sich der Atem bei mir meldet und ich irgendwie präsent werde, dass ich dann wieder denke, ah ja, stimmt, und dann das wie auskoste oder mich so ein bisschen in dem auch ausruhe. Ja, das ist so diese Form. Ich denke aber, und das ist schon jetzt auch in der Vorbereitung für diese Folge, ich möchte, glaube, das wie noch mehr im Alltag pflegen, auch so in einer Form, die nicht spektakulär, sondern sehr so mhm. bei mir zu sein und bei meinem Atem zu sein mhm. und das wirklich auch als ein Gebet wahrnehmen.
Ja.
Das ist schon, und was mich auch noch jetzt auch noch so mitgenommen habe aus der Vorbereitung, ist so dieses Versuchen, also darum zu bitten, dass der Wille, der göttliche Wille und mein Wille deckungsgleich werden. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, weil es geht dann nicht darum, meinen Willen aufzugeben und nur noch zu tun, was Gott will, sondern dass diese beiden Willen zu einem werden. Und ich finde, im besten Fall entspricht das dem, von dem wir auch schon gesprochen haben, also sich irgendwie für andere einsetzen, solange es auch für uns stimmt, etwas für uns oder für mich zu tun, das dann ausstrahlt und so weiter, also so wie dieses Gute zu pflegen, ja, das irgendwie wirklich so, sich daran zu erinnern. Wie ist es bei dir, hast du noch feste Gebetszeiten?
Nein, nicht so. Aber es ist schon auch mehr, also ich habe mehrmals am Tag so diese Momente, wo ich ein bisschen Raum nehme dafür. Immer als erstes nach dem Aufwachen, weil dann beim Aufwachen kommt ja der ganze Download von hast du an das gedacht und gell, heute werden noch und dann diese Woche und überhaupt und blä und und dort schon mal so ein Nein-Moment.
Ja, ja.
Genau. Aber ja, was du jetzt mit dem Atem gesagt hast, das ist etwas, was mich im Moment sehr, sehr berührt irgendwie, so dass jeder Atemzug ist, und das klingt wahrscheinlich jetzt unendlich kitschig, aber jeder Atemzug ist so ein Ja vom Leben zu mir, zu dir, zu uns. Jeder Atemzug ist quasi ein Informkommen vom Leben. Und es ist nicht zufällig oder wie soll man dem sagen? so, wir sind gewollt.
Mhm.
Was ich dann auch wieder als Gebet verstehe oder dieses ganz simple eben sich mit dem Atem verbinden, das braucht gar nicht unbedingt noch Worte dazu, sondern einfach nur mit diesem Atem zu sein, das ganze Einatmen, das ganze Ausatmen, das ist so, so viel Wunder in dieser simplen Bewegung, die ja einfach so passiert.
Mhm. Und ich glaube, für mich ist dann der große Unterschied, sie passiert ja immer, aber es gibt eben diese Momente, in denen ich präsent bin und das wirklich auch wirklich aktiv oder wirklich dabei bin oder wirklich das mhm. bin.
Mhm.
Und das ist dann wie so diese, die Haltung dazu oder die Konzentration oder die Sammlung oder was es dann auch immer ist, mhm. die es dann zu einem Gebet macht. Und, mhm. und wenn ich sonst eben auf der Straße bin, dann atme ich auch, aber es ist vielleicht nicht eben, es geht dann so viel ab im Kopf und so, das ist, dann ist es eben nicht unbedingt ein Gebet. Das mhm. ist so, ja, dass ich da wirklich ganz dabei bin.
Mhm.
Und mir ist eingefallen, es gibt, ich glaube, von Ralf Kunz, dem Professor für praktische Theologie an der Uni Zürich, gibt es einen schönen Text über das Gebet, also die Andacht von Zwingli. Und dort hat er einen kleinen Abschnitt drin, bei der Zwingli, fast wie ein Zen-Meister, davon spricht, dass man beim Gebet und in der Andacht nicht 10 Pfeile auf einmal abschießen soll, sondern nur einen, weil man mit einem abgeschossenen Pfeil so quasi trifft und auch die ganze Kraft da hineinlegen kann. Und für mich ist das, hat das sehr viel mit dem Gebet zu tun, im Sinn von nicht 100 Dinge gleichzeitig, sondern es wird dann zum Gebet, wenn ich mich auf dieses eine konzentriere, eben den Atem oder auf die Lebendigkeit und dann ganz dabei bleibe und dann ist es ein Gebet. Und eben wenn ich 10 Dinge gleichzeitig mache, dann haben sie keine, dann sind sie nicht gesammelt und es ist dann auch nicht unbedingt ein Gebet, sondern es ist dann einfach Leben oder es ist unterwegs sein oder was auch immer.
Also du meinst so, dass man die Aufmerksamkeit auf etwas, nur auf etwas richtet?
Ja, also für mich geht es mehr darum, das so ein bisschen herauszufinden, ja, was ist dann der Unterschied zwischen so mhm. quasi Atmen und Atmen als ein Gebet?
Ja.
Da könnte man ja sagen, auf der einen Seite, man kann so eine Art sich das Göttliche dann vorstellen, das wäre dann so quasi bildlich, oder man kann etwas zum Göttlichen sprechen, dann ist es mit Worten, oder man kann diese Lebendigkeit des Atems oder das Geschenk des Atems wirklich als Geschenk wahrnehmen, aber das geht nur, wenn man wirklich dann bei diesem Atem bleibt und nicht noch x Dinge sonst tut.
Ja, klar.
Das ist eigentlich mehr,
ja.
dass es auch eine Konzentration braucht, damit es zu einem Gebet wird.
Ja, aber eine mühelose Konzentration, würde ich da sagen.
Ja, es ist, ja, also bei mir gelingt es nicht immer mühelos. Bei mir gibt es Phasen, bei denen ich auch zum Beispiel merke, dass ich zuerst mich sehr bewegen muss oder gehen muss oder was auch immer, um dann einmal hinzusitzen und dann merke, ah, jetzt bin ich bei dem Atem. Und dann kann es sein, dass es am Anfang auch sehr streng ist und dann irgendwann mühelos wird. Und zum Teil gibt es, dass ich irgendwo stehe und es kommt einfach und ist mühelos. Mhm. Also es ist wie so...
Mhm.
Ja, das mühelos ist für mich nicht so ausschlaggebend wie das Dabeisein oder das konzentriert Dabeisein. Aber es ist ja so oder so, dass, also auch wenn es dann mühelos wird, ist es ja so oder so ein Geschenk. Also es ist ja nie so, dass man da so quasi so verbissen sein kann und dann gelingt es eher. Zum Teil ist es ja so, es gelingt ja zum Teil auch, wenn... ja, wenn man gar nicht einmal daran gedacht hat.
Ja. Ja. Ja, für mich ist das immer, hat das so mit dieser Aufmerksamkeit zu tun, die sich extrem gewohnt ist, im Gedankenstrom herumzuhängen. Mhm. In diesem, mhm. eben, du sollst das, das kennen wir gut.
Mhm.
Und dann das konstante Üben von die Aufmerksamkeit in die Füße zu bringen, in die Zehen zu bringen, in den Körper zu bringen, zum Atem zu bringen, sodass aus den Gedanken rauszukommen, was sie nicht zum Verschwinden bringt. Mhm. Aber es ist wie ein bisschen, die Lautstärke wird runtergedreht bei den Gedanken und dafür die Empfindungen in den Zehen zum Beispiel wird lauter. Mhm.
Du hast mal das schöne Bild gebraucht vom Scheinwerfer, der ja. so quasi nicht dann in diesem Geschnatter genau. im Kopf ist, sondern dann eben auf die Füße oder beim Atem oder dann beim sich Atem. So wie leicht dreht. Und genau. da wir da nicht so geübt sind drin, diesen Scheinwerfer zu drehen, braucht es halt immer wieder den Versuch oder einmal klappt es auch gar nicht.
Es braucht vor allem einfach die Bereitschaft, das immer und immer und immer wieder zu tun, ohne oder möglichst ohne frustriert zu werden, mhm. oder? Und auch zu merken, so dieses, eben es hat etwas extrem Müheloses, diese Aufmerksamkeit in die Füße zu bringen. Das können wir ja nicht willentlich quasi machen als Person. Wir müssen wie etwas zur Seite stehen, mhm. und dann kann das geschehen. Und ja, und das Spannende ist ja dann auch, dass wir diesen Scheinwerfer weiter werden lassen können, sodass dann zuerst braucht es diesen Single-Focused-Dings da, mhm. so die Aufmerksamkeit ganz, ganz nah an etwas zu bringen, eben zum Beispiel Füße, Atem, was auch immer, aber dann können wir die auch weiter werden lassen und mehrere Dinge aufs Mal mhm. wahrnehmen, mhm. ohne dass wir quasi wieder in den Kopf fallen würden. Mhm. Ja. Es ist, ich glaube, wir haben das schon mal in irgendeiner Folge, haben wir das auch schon mal so etwas ähnlich beschrieben von diesem durch sich hindurch oder in sich hineinfallen und dann durch sich hindurch. Mhm. Das war ein Zitat von, wer war das? Meister Eckhart oder so, den du erwähnt hast.
Ich glaube es, ja. Also bei der Gelassenheit ist es bei Eckhart dasselbe Bild. Also dass man wie so sich loslässt, also das ist gelassen haben und dann aber gelassen sein heißt, dass man sich wie so einlässt oder hineinfallen ja. lässt in ja. etwas Größeres. Ja. Und das ist dann eben, eine Metapher oder ein Bild könnte eben diese Lebendigkeit sein. Genau. Für andere ist es eben vielleicht die Liebe Gottes oder es ja. ist irgendwie das Atman, dass man da hineinfällt, mhm. oder? Mhm,
mhm. Und was ich mega schön oder was mich sehr anspricht, ist auch diese Aussage von Kierkegaard, die du erwähnt hast, dass was war das, vom Sprechenden zum Hörenden mhm, oder sowas werden.
Genau.
So in der Stille dann plötzlich das Leben selbst, Gott selbst, die Quelle, wie man auch immer das bezeichnen will, zu hören. In all dem Geschnatter vom Kopf und von unserem eigenen, was wir wollen, das zu hören, das ja. wahrzunehmen.
Ja. ja, und ich finde in diesem Zitat auch diesen Dreh so schön, dass man eben sehr häufig bei Gebeten, so haben wir ja begonnen, mhm. Daran denkt, okay, das bin ich sitzend auf dem Bett oder kniend vor dem Bett oder was auch immer mit gefalteten Händen und dann bete ich darum, dass jetzt doch endlich dieser Weltfrieden kommt. Und dass es sich dann wie irgendwann dreht oder drehen kann und man dann wie merkt, es geht eigentlich gar nicht so stark darum, was ich mir jetzt da wünsche, sondern dass ich eigentlich eher darauf höre, was ist denn meine Aufgabe in diesem Weltfrieden oder wenn ich mir das so sehr wünsche, was könnte ich tun oder auch zu hören, ja, vielleicht geht es ja gar nicht um das, vielleicht ist das etwas ganz anderes. Mhm. Und diesen Ding, dass es dann eben nicht wieder meine Wünsche und mein Ego ist, sondern dass ich mich öffne für etwas, das mir einen Impuls geben kann. Das finde ich auch sehr schön daran. Mhm. Und das ist ja dann eben nicht unbedingt, das muss ja nicht unbedingt so sein, dass das dann irgendwie Worte sind oder Bilder, die auftauchen, sondern vielleicht ist das wirklich dann so eine Haltung, eine hörende Haltung, die dann vielleicht auch im Leben irgendwie oder nachdem man dann irgendwie vom Bett aufgestanden ist, wieder wirksam wird.
Mhm. Gibt es ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung, was du so gehört hast oder vernommen hast? Oder?
Also was ich merke, wenn ich so intensiver im Gebet oder in der Stille oder so bin, ist, dass das Leiden und Leid mich sehr viel mehr anspringt oder dass ich das sehr viel mehr wahrnehme. Also für mich macht es auch absolut Sinn, dass Menschen, die aus dem Buddhismus kommen, dass die Vegetarier, Vegetarierinnen sind und nicht nur, weil alles Leben ist wertvoll, sondern auch im Sinn von den Schmerz wirklich noch einmal anders zu spüren, den Tiere erleiden, wenn sie geschlachtet werden oder da in irgendwelchen komischen, engen Gehegen gehalten werden, um dann Eier zu produzieren, dass dieser Schmerz oder dieses Leiden an einem wirklich trifft, das merke ich in Zeiten mit mehr Gebet oder mehr Stille viel, viel stärker. Mhm. Und ich finde, das ist so etwas, dass ich dann denke, oh wow, wie viele Schichten legen sich da über mein Empfinden, dass ich das so im Alltag oder im gestressten Alltag nicht mehr so wahrnehme.
Also dieses direkte Spüren von, war das ein glückliches Huhn, das mir dieses Ei gegeben hat oder nicht?
Weniger das, aber vielmehr so das Bewusstwerden von oder das Spüren von, wow, da musste jetzt irgendwie ein Tier sterben, damit ich jetzt irgendwie Fleisch essen kann. Und das ist ja uns irgendwie kognitiv im Kopf, ist uns das allen irgendwie logisch. Es geht ja, also die Schnitzel wachsen nicht bei Coop, das ist jetzt einfach so. Aber bei mir ist es wirklich dann noch viel näher, wenn ich dann so ja, diese hörende Haltung habe, dass ich dann merke, wow, ja, stimmt. Da muss er jetzt leben, irgendwie sterben, damit ich das essen kann. Und dann, ja, dann esse ich auch kein Fleisch in dieser Zeit. Und ich esse jetzt sowieso sehr wenig Fleisch. Aber es ist dann wie, es gibt dann Zeiten, bei denen ist es wieder weiter weg. Aha. Oder? Ja. Oder ich kann auch, das ist auch noch so ein Ding, ich kann kurz nach so Retreats oder so Zeiten der Stille, kann ich auch gewisse Dinge nicht schauen, also gewisse Kinofilme und so. Ich habe mal den Fehler gemacht, dass ich dann irgend so einen Actionfilm rein bin nach so einer Stille und meinte, das war Horror, weil ich dann irgendwie, ja, das, was uns ja auch abstumpft, dass wir solche Dinge überhaupt sehen können, das war dann wie weg und dann war wirklich so jeder Tod auf der Leinwand war irgendwie wie so, oh nein, dieser Arme, der hat doch vielleicht noch irgendwie Menschen, die ihn gern haben. Ja. Was auch immer. Und dass das dann irgendwie näher heranrückt, das hat für mich mit diesem Hören zu tun.
Ja. Okay, also das unmittelbare Merken von Verbundensein mit allem und auch von Verbundensein mit dem eigenen Empfinden irgendwie,
absolut,
oder?
Wenn du sagst, so dieses durchlässiger werden und diese Gefühle sind dann auch so stark, wie sie wahrscheinlich auch sein dürften, wenn wir nicht, oder wenn ich nicht irgendwie in einer so zu bombardiert würde. Also es muss es auch anders sagen. Es hat ja auch etwas Gutes, dass wir diesen Schutz haben. Also ich denke jetzt gerade in dieser Zeit der 100.000 Corona-Meldungen, ist es ja auch gut, dass wir so ein bisschen einen dicken Panzer haben für gewisse Meldungen, weil ich habe eine Kollegin, die hat gesagt, die schaut kein Facebook mehr an, weil es ihr jetzt mal zu nahe geht, was jetzt da wieder erfunden wurde oder erkannt wurde und so. Und dass es dann wirklich direkt auf die Pelle rückt und nicht, nicht den gesunden Abstand hat. Und ich denke, dieser gesunde Abstand, in Anführungszeichen, der fällt auch ein bisschen weg, wenn man dann so hörend und durchlässig ist.
Ich weiß nicht, ob ich da einverstanden bin.
Mit was?
Ich glaube nicht, dass wir die Schichten brauchen, die machen, dass wir nicht alles so direkt wahrnehmen. Ich glaube, für mich zumindest ist es so, dass es einfach bessere Grenzen und so Abgrenzungs Dinger braucht. Zum Beispiel jetzt im Moment. Heute gerade ist es nicht so übel, aber es war zum Beispiel letzte Woche, fand ich das extrem übel. Die Anspannung, die Angst, die Frustration, auch viel irgendwie Wut und Trauer in der Luft. Was mich sehr, sehr mitgenommen hat, weil, logisch. Und dann ja, dann braucht es so bewusste Dinge wie eben, ich schaue kein Facebook an oder ich lese eigentlich sowieso keine News mehr, aber ich habe dann wieder damit begonnen, weil Corona und so. Und wenn du sagst, ah nein, stimmt, das ist ja der Grund, warum ich mich wenig mit Nachrichten auseinandersetze, weil es mich sofort irgendwie so runterzieht. Oder auch auswählen, mit wem spreche ich jetzt im Moment überhaupt und vielleicht nicht mit jenen Menschen zu reden, die komplett in Angst um Zukunft oder Verleugnen von was jetzt ist drinstecken, weil das einfach zu unangenehm ist.
Ich verstehe, was du sagst, und für mich ist es so eine sehr starke Huhn-Ei-Frage. Also auf der einen Seite denke ich, es ist wunderbar, wenn man diese Schichten nicht hat, und gleichzeitig ist aber in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, sind diese Schichten zum Teil lebensnotwendig, weil es gibt Menschen, ich habe mal mit einem Menschen zusammengelebt, der hat im Asylwesen gearbeitet und der ist jeden Abend weinend nach Hause gekommen und er ist daran verzweifelt. Und er war vom Typ her jemand, der wirklich, der hatte kein Schild. Und dieser Mensch ist dann auch krank geworden und musste dann seinen Beruf wechseln und hat aber nach wie vor leidet unter all dem. Und ich denke, wenn es so quasi einen Ruck durch die Gesellschaft geht und alle diese Schichten abfallen und man anders beginnt, miteinander umzugehen oder mit News und so weiter, dann ja. Und auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich bei gewissen Dingen einen dickeren Pelz habe, weil es mich dann nicht jedes Mal aus der Bahn wirft, oder? Das muss aber, wie du gesagt hast, das muss nicht unbedingt so quasi eine Kaltherzigkeit sein, sondern das kann ja auch, können Sicherheitsmaßnahmen sein, wie ich schaue keine Mails an, es kann auch Humor kann ja auch so diese Funktion haben, dass so ein bisschen gewisse Dinge werden dann leichter und kann man auch loslassen. Ja. Aber all die Menschen, die ich kenne, die sehr schutzlos sind und wie diese Erdung nicht haben, für die ist es, also ich möchte häufig nicht tauschen, weil es zum Teil einfach auch zu viel ist.
Aber das ist eben für mich nicht dasselbe. Schutzlos, keine Erdung. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt zu weit weg vom Gebet führt, aber das alles sehr unmittelbar zu spüren kann auch sehr geerdet und sehr beschützt sein.
Es braucht
man
einfach
muss einfach
beides.
Wissen, wie. Und es ist nicht immer so einfach.
Ja, und ich glaube, es braucht schon sehr viel Erdung, um in einer Gesellschaft dann zu sein, die ja mehr ist oder stärker ist und auch verstärkter ist, als jetzt nur das Zwischenmenschliche, das wir auch seit zum Beispiel einer Dorfgemeinschaft kennen. Also ich denke, diese zusätzlichen Schutzmechanismen, die kommen ja auch daher, dass wir mit Geräten zu tun haben und Lautsprechern und Verstärkern, die nicht in Anführungszeichen natürlich sind, sondern die seit nicht einmal 20 Jahren da sind und mit denen wir auch nicht natürlich umgehen können.
Ja, aber ich meine, du hast absolut recht, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der das erstrebenswert ist, in der das als gut angesehen wird oder was auch immer. Also ich meine, die meisten Menschen, die von Natur aus sensibel sind oder hypersensibel sind, die sind quasi auf sich selbst gestellt und werden oft dann leider krank. Und das ist, das ist mega schade, weil...
Ja, und es ist nicht mal so, dass man sagt, so quasi aus Sicht der Gesellschaft, oh, wir müssen sie schützen, wir passen unsere Lautstärke so quasi diesen Menschen an und allen anderen geht es ja dann auch gut, weil schlussendlich das wäre so quasi eine gesunde Lautstärke, aber diese Menschen werden dann häufig als, ja, tu doch nicht so oder du bist halt zu schwach oder warst du an einer Steinerschule.
Ries sie doch mal zusammen. Ja, also gehört wird, wer oder was laut ist. Und wenn wir wieder zum Gebet zurückkommen, dann das ist ja genau, das ist nicht laut. Das ist genau ganz, ganz leise. Und nur in diesem Leisen können wir dann die Stimme oder was auch immer es dann ist, hören, die vielleicht, ja, die etwas anderes erzählt als dieses laute Gepläpere. Und die oftmals dann auch, also ja, und von dort her kommt ja echte Kreativität oder Neues, neue Lösungen für Probleme. Das kommt nicht aus dem, wer kann noch lauter rufen.
und ein bisschen zu eigentlich guter Macht. Also mir ist jetzt gerade eingefallen, die Geschichte, die wir auch schon im Podcast besprochen haben, von Salomo, der da König wird und nicht weiß, wie er das tun soll. Und er bittet ja dann um ein hörendes Herz. Und ich meine, diese Metapher oder dieses Bild einer Politikerin, eines Politikers, eines Chefs, einer Chefin einer großen Firma, die darum bittet, ein hörendes Herz zu bekommen, das ist ja irgendwie der letzte Wunsch, der da irgendwie kommt. Das ist ja völlig weg vom eigenen Ego, weil es ja da wirklich nur darum geht, ja, ich möchte so fein, und mein Herz soll so ein feines Gehör bekommen, dass es auch die ganz leisen Töne hört in der Firma, in der Gesellschaft, wo auch immer. Mhm. Und ist es nur eingefallen, dass es eigentlich noch spannend ist, dass eben diese Person eben nicht um ein dickes Fell oder um einen kräftigen, was auch immer, gebeten hat, sondern um dieses hörende Herz.
Und dann letztlich auch viel kraftvoller als der dicke Bizeps.
Ja, absolut.
Oder, keine Ahnung, die Millionen Instagram-Followers oder was auch immer. Es braucht einfach etwas mehr, ich weiß nicht was. Vielleicht braucht es etwas länger, bis dann das zum Tragen kommt.
Und es ist aber, ich denke, schlussendlich stärker, weil es ja im besten Fall dann auch im Einklang ist mit diesem, eben mit diesem Göttlichen oder mit der Kraft des Lebens, oder?
Ja. Ja, das stimmt. Wenn man das Ganze als so Schwingungsgefüge sieht, dann sind es vielleicht ein bisschen langsamere Wellen, aber letztlich viel jene Wellen, die dann das Ganze vielleicht zu einem Besseren verändern, ich weiß es nicht.
Ja, sicher weitergehen, oder? Also wenn man bei langsamen großen Wellen ist, das sind ja die Radiostationen, die eben nicht auf UKW senden, sondern auf diesen langen Wellen, die hört man irgendwie quer übers Land. Und die UKW-Wellen, das sind ja die hört man dann nur in einer Stadt oder in einem Umkreis von einem Kanton und so weiter.
Das heißt, wir beten eigentlich jetzt um mehr Platz und Stille, oder was?
Wir beten um mehr Platz und Stille, das ist sicher gut. Und wenn wir dabei den Bildern sind, eben das hörende Herz, das finde ich auch etwas, das sich lohnt, darum zu bitten. Und einen Weg zu finden, der mit dem Göttlichen, oder ein Pfad zu finden, der auf diesem göttlichen Weg liegt, das finde ich irgendwie, das finde ich ein schönes Anliegen, dass man wie so einen eigenen Weg geht durch dieses Leben, aber dass der irgendwo sich deckt mit dem ganz großen Weg, das finde ich.
Also dann mit Gott schwingt.
Mit Gott schwingt.
Das Gebet ein weiterer Weg, um sich mit dem großen Ganzen sowie in Gleichklang oder in die gleiche Schwingung zu bewegen. So Gott will, oder Inshallah, wie das die Musliminnen und Muslime sagen, das ist auch gleich der Übergang zu unserer nächsten Folge. Dort haben wir den Sufi-Scheich Peter Kunz im Gespräch. Gleich jetzt im Anschluss leitet Patrick eine Übung an, wie man denn so ein Herzensgebet praktizieren kann. Schaltet also noch nicht aus und bleibt dran für den Übungsteil. Vielen Dank fürs Hören bis jetzt und hoffentlich weiterhören. Eure Ideen, Inputs, Anregungen, Feedbacks, was auch immer, sind wie immer herzlich willkommen unter deborah.sutter@reflab.ch. Merci vielmals.
Wir haben viel darüber gesprochen, was Beten sein könnte, wie wir beten, welche Formen es gibt. Und es ist darin das Herzensgebet zur Sprache gekommen. Eine Form des Gebets, die eigentlich sehr, sehr einfach ist und die ich jetzt gerne anleiten möchte, dass diejenige oder derjenige, der das machen möchte, das auch zu Hause üben kann. Ich schlage vor, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst, auch wenn diese Anleitung kürzer ist, damit du eine längere Periode des Übens hast. Ich kenne diese Form des Gebets aus Waldexerzitien. Ich finde es eine sehr schöne Übung, um sie in der Natur zu machen. Normalerweise, wenn du jetzt einen Kurs machen würdest im Herzensgebet, dann würdest du ein Mantra oder ein Gebet bekommen, das irgendetwas mit der christlichen Tradition zu tun hat. Du würdest entweder Jesus Christus bekommen, Jesus einatmen, Christus ausatmen, oder du würdest Kyrie Eleison als Wort bekommen. Und ich werde jetzt einfach mit diesem Kyrie Eleison, was so viel heißt wie Gott erbarme dich oder das Göttliche soll das eigene Erbarmen öffnen, mit diesem Gebet jetzt anleiten. Ich bitte dich so hinzusitzen, dass es dir bequem ist und dass du eine aufmerksame und entspannte Haltung hast. Spüre in deine Füße, deine Waden, deine Oberschenkel, in dein Becken, in deinen Bauch, deine Brust. Spüre deine Finger, deine Unterarme, deine Oberarme, deinen Hals und dann ganz leicht auf diesem Hals deinen Kopf, deinem entspannten Gesicht. Versuch nun den inneren Scheinwerfer auf die Region deines Herzens zu richten. Stell dir vor, dass dort ein kleines Feuer brennt, dass es dort warm und weit ist. Dass sich die Wärme von deiner Brust aus, von deinem Herzen aus, im ganzen Körper verteilt. Bleib nun so lange bei diesem Feuer, bis dir ein Wort in den Sinn kommt, ein Wort auftaucht, mit dem du jetzt üben möchtest. Vielleicht ist es Liebe, vielleicht ist es Ich bin, vielleicht ist es Kraft, was auch immer jetzt da in dir aufsteigt. Ich schweige einen Moment, damit Raum und Platz für dieses Wort ist. Verbinde nun dieses Wort oder diese Wörter mit deinem Atem. Das heißt, bei Kyrie Eleison ist es Kyrie einatmen, Eleison ausatmen. Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. Atme nun so mit deinem eigenen Wort, mit deinen eigenen Wörtern und versuch in Verbindung mit dem Herzen zu bleiben. Wenn du das ein paar Minuten sitzend gemacht hast, stehst du auf, gehst durch die Wohnung, steigst aus dem Tram aus, fährst mit dem Rad noch ein wenig weiter und gehst dann noch ein paar Minuten mit diesem Wort. Immer ein- und ausatmend. Wie gesagt, ich lade dich ein, das etwa eine halbe Stunde zu tun. Wenn du aber nach 5 oder 10 Minuten fürs Erste genug hast, ist das genauso gut und genauso wertvoll. Ich wünsche dir viel Ruhe und Herzlichkeit. RefLab.